Herr, öffne meine Lippen und unsere Herzen für dein Wort. Amen. In Jesus bleiben, so habe ich diese Predigt überschrieben. Der Anfang der Beziehung zu Jesus ist die Umkehr, das Einlassen auf ihn und das Akzeptieren seiner Herrschaft für unser Leben. Wir reden öfter davon, dass wir umkehren müssen. Mir selbst ist das ein großes Anliegen, aber noch ein viel größeres Anliegen ist das Gott, unserem Schöpfer. Im Timotheus 1, Vers 2, Kapitel 2, 4 lesen wir, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es ist Gottes Herzenswunsch, dass alle ihn als Gott erkennen und ihnen dadurch geholfen wird. Das ist der Grundstein, den Jesus in seine Beziehung zu uns gelegt hat. Das ist quasi der Start, mit ihm zu leben. Doch jeder weiß, dass der Start und das Ziel nicht identisch sind, dass sie nicht gleich sind. Zwischen beiden liegen sehr, sehr viele Runden, die gelaufen werden müssen. Und der im Rennen bleibt und dabei das Ziel nicht aus dem Auge verliert, hat die Chance, das Ziel zu erreichen. Wer aufgibt, kann noch so gut gelaufen sein, noch so entschieden gekämpft haben, er ist raus aus dem Rennen. Alle Anstrengungen waren vergeblich, alle Hoffnung umsonst. Und am Ende unseres Lebens als Glaubende steht nicht nur irgendein Siegeskranz oder irgendein Lorbeerkranz oder irgendein Blumentopf auf dem Spiel, sondern es geht um die Ewigkeit. Und dieses ewige Leben wirkt sich auf unser irdisches Jetzt. Mit diesem Blick über den Tellerrand hat das Leben hier eine ganz andere Qualität, wenn wir Jesus glauben. In der Predigt heute soll es weder um Start noch um das Ziel gehen, sondern um das, was dazwischen liegt. Wer auf das Ziel zugeht, der bereitet sich vor. Kleine Geschichte dazu. Ein ungläubiger Sklavenhalter hatte einen frommen Sklaven. Als sein Herr starb, sagten die Leute, er sei in den Himmel gegangen. Der Sklave schüttelt den Kopf. Massa ist nicht dorthin gegangen. Warum denn nicht, Ben? Wurde er gefragt. Wenn Massa nach Norden ging oder eine Reise unternahm, dann hat er schon Wochen vorher davon gesprochen und sich vorbereitet. Ich habe nie gehört, dass Massa gesagt hätte, er wolle zum Himmel gehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass er sich für die Reise vorbereitet hätte. Darum glaube ich nicht, dass Massa in den Himmel gegangen ist. Die Reisevorbereitung für unsere letzte Reise in den Himmel treffen wir hier mitten in unserem Leben. Die Reisevorbereitungen sind Hören, Tun, Gehorsam und Treue. Darin üben wir uns hoffentlich unser Leben lang. Ich habe in meiner stillen Zeit die Briefe des Apostels Johannes gelesen. Der hat das an die heidnische Gemeinde geschrieben. Und da ist mir ganz oft das Wort bleiben aufgegangen. Johannes schreibt in seinem zweiten Brief, in 2. Johannes 1, die Verse 1 bis 3, als verantwortlicher Ältester wende ich mich heute an eure Gemeinde und an jeden Einzelnen von euch. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Aber nicht nur ich, sondern alle anderen, die in Christus die Wahrheit erkannt haben, lieben euch auch. Und das ist die Wahrheit, die uns verbindet und die uns immer und ewig miteinander verbindet. Ich bitte für uns alle um Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, damit wir in Gottes Wahrheit bleiben, dass wir darin bleiben können oder immer wieder neu starten. Dieses Wort bleiben hat es mir irgendwie angetan. Und in Gottes Wahrheit und seiner Liebe bleiben. Das Erste, was mit einem, der in Gottes Wahrheit und Liebe bleiben will, passiert, das beschreibt der Apostel Paulus. Eines steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das, was vor mir liegt, auf das Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. wenn wir unsere Berufung erst ernst nehmen, du als Einzelner und wir auch als Gemeinde, dann wird das was mit uns machen. Mit uns, uns wird unser Leben verändern, denn wir sind Söhne und Töchter im Hause unseres Vaters. Dieses Kindsein ist unauflöslich, selbst wenn wir scheitern oder wenn wir versagen. Ein Angestellter oder ein Sklave muss gehen, fliegt raus, wenn er irgendwas falsch gemacht hat oder dummes Zeug gemacht hat oder wenn er versagt. Aber ein Sohn und eine Tochter bleiben. Am verlorenen Sohn können wir sehen, dass selbst das Scheitern den Vater nicht dazu bringt, ihn aus seiner Sohnschaft rauszuwerfen, sondern er liebt ihn weiter. David sagt als letzten Satz im Psalm 23, deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Allein dieses Bleiben im Haus des Vaters verändert. Das färbt irgendwie ab. Das Bleiben hat eine eigene Dynamik. Da ist manchmal gut und manchmal weniger gut. Oder es ist eben wie im richtigen Leben. Bleiben klingt erstmal passiv. Och, da bleibe ich einfach mal. Aber es ist was Dynamisches, was in deinem Leben passiert, auch wenn du es nicht immer wahrnimmst. Dynamisch hat mit Dynamit zu tun. Im Hause des Vaters bleiben ein Leben lang, nicht nur besuchsweise. Das verändert unsere Persönlichkeit. Drei Dinge sind mir dabei wichtig geworden, die dabei mit uns passieren dürfen, können oder nach denen wir uns ausstrecken können. Das erste ist, ich höre auf zu sündigen. Schön wär's in Klammern. Zweites, ich bekomme eine Salbung. Und drittens, ich beginne zu lieben. Das sind die drei Dinge, die ich euch fürs Bleiben an die Hand geben möchte. Ich höre auf zu sündigen, das wüsste ich doch, oder? In 1. Johannes 3, Vers 6 steht, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht geschaut und hat ihn auch nicht erkannt. Lehrt da Johannes die Sündlosigkeit aller Christen, dann können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen. Oder er selbst betont im 1. Johannes 1, 8 bis 9, wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, dann täuschen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, so dass er uns die Sünde erlässt und uns von jeglicher Ungerechtigkeit reinigt. Das klingt doch wie ein Widerspruch zum ersten, dass er sagt, wer in mir bleibt, sündigt nicht. Der Punkt ist, dass wir wieder und wieder sündigen, zeigt, dass wir nicht so in ihm bleiben, wie wir wollen oder vielleicht auch könnten. Aber ehe wir uns versehen, fallen wir zurück in unseren alten Lebensstil. Der alte Adam und die alte Eva sollen ersäuft werden. Wie Luther sagt, das Problem ist nur, die können schwimmen. In der Taufe haben wir mit Jesus das Todesschicksal geteilt und wir werden dann auch mit ihm leben. Das ist dieses Leben, wenn wir in ihm bleiben. Unser früheres Leben endet mit Jesus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen wird vernichtet und wir werden nicht länger in dieser Sünde bleiben. Wir werden die Gnade jedes Mal neu erfahren, wenn wir zum Kreuz gehen und sagen, Gott, vergib mir, ich bin wieder auf mich selbst reingefallen oder auf das, was um mich rum passiert. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht mehr von der Sünde, wer für sich selbst, für Jesus gestorben ist. Das sage nicht ich, sondern das können wir bei Paulus in Römer 6 lesen. Wer in Jesus bleibt und immer mehr erkennt, dass er ein Sünder ist, der wird die Gnade immer größer erfahren und er wird mit Jesus leben und er wird nicht sündigen, sondern in Jesus bleiben. Und Sünde wird ihm zum unerträglichen Zustand werden. Er wird sich der Wahrheit, dass er ein sündiger Mensch ist, ein schwacher Mensch, immer wieder neu stellen. Er wird die Sünde bekennen und sie wird ihm vergeben werden und das macht ihn vor Gott gerecht. Das macht uns vor Gott gerecht, wenn wir offen und ehrlich mit unserer Sünde umgehen. Also wer in Jesus in der Art verbunden bleibt, weil er seinen Tod für sich immer wieder neu annimmt, der wird nicht sündigen, aber er lebt, er wird sündigen, aber er lebt nicht mehr in der Sünde. Ich muss ehrlich sagen, in letzter Zeit oder überhaupt schon mein ganzes Leben lang kriege ich immer mal wieder so Aha-Erlebnisse, was ich gar nicht so als Sünde in erster Linie erkenne, wo ich denke, ja, das ist einfach total falsch und das ist gegen das, was ich von Gott erfahren und habe und was ich glaube. Aber dieses Jesus in ihm bleiben, muss ich immer wieder neu in Anspruch nehmen, in dem Wissen, in seiner Gegenwart nicht dem Zwang des aktiven Sündigens unterworfen zu sein. Aber wir können einfach jetzt ein Gebet weit zu Jesus gehen und sagen, Jesus, danke, dass du dafür gestorben bist, dass ich wieder auf mich reingefallen bin, dass ich wieder geurteilt habe und dass ich einfach das getan habe, was gegen das ist, was du uns vermittelt hast. Das war mein erster Punkt. Wer in Jesus bleibt, sündigt, ist nicht mehr in der Sünde, sondern bleibt in ihm und damit immer wieder auch seiner Vergebung ausgesetzt. Der zweite Punkt, ich bekomme eine Salbung. Also ich muss ehrlich sagen, Salbung ist nicht gerade mein Lieblingswort. Das hört sich so salbungsvoll an. Aber das soll uns nicht davon abhalten, hinzugucken, was das für uns heißt. Im 1. Johannes 2, Vers 20 schreibt Johannes, ihr hingegen habt das Salböl von dem Heiligen und ihr besitzt all das Wissen. Vorher spricht Johannes davon, dass alle, die als Antichristen aufgetreten sind, aus ihrer Mitte, aus der Mitte der Gläubigen stammen. Also sie haben sich praktisch rausbegeben aus diesem in Jesus bleiben. Aber die, die in Jesus geblieben sind, sind die Gesalbten. Er sagt, sie sind mit heiligem Salböl gesalbt. Als Jesus in Nazareth auftrat, hat er gesagt, der Geist des Herrn ist bei mir, weil er mich gesalbt hat. Auch die, die ihm nachfolgen, werden mit diesem Heiligen Geist ausgefüllt. Und dieser Heilige Geist macht uns wach für Gottes Wahrheit, für unser Leben. Also das ist das Hallo wach für unser Christsein. Paulus schreibt an die Korinther, denkt also daran, dass ihr Gottes Bauwerk und sein Tempel seid, dass der Heilige Geist in euch wohnt. Dieser Geist befähigt uns erst wirklich, in Jesus zu bleiben oder an seinem Wort zu bleiben. Er ist wie ein Besucher, den wir immer wieder bitten dürfen, zu kommen oder zu sagen, ach, bleib doch oder zeig dich wieder, komm, Heiliger Geist, jetzt in meine Situation. Er ist eine Erbschaft, die wir bekommen haben, als Jesus zum Himmel aufgehoben wurde. Das ist mir irgendwann mal bewusst geworden, welche Liebe Jesus zu seinen Jüngern hatte und auch damit auch zu uns. Ihm war es nicht egal, was aus uns wird, sondern er sorgte auch während der Himmelfahrt noch für uns als seine Kinder. Er hat nicht so eine menschenverachtende Haltung, dass er sagt, nach mir die Sintflut, sondern er lässt seinen Geist bei seinen Kindern und bei uns. Was macht dieser Geist mit uns? Er wohnt mit heilender Kraft in uns. Er heilt unsere Verletzungen, er heilt das, was uns gegen den Strich geht. Immer wieder setzt er neue Heilungsprozesse in Gang. Und da erinnere ich uns an unseren Gemeindespruch, miteinander heil werden, wachsen und Gott erkennen. Immer wieder neu. Er macht uns bewusst, auch das, was uns von Jesus und von seiner Wahrheit trennt. Er ist der, der die richtige Diagnose kennt und erkennt dazu auch die Therapie. Er stellt wieder her, was zerbrochen ist. Und wenn wir uns seinem Einfluss aussetzen, verändert er uns in das Bild, das Jesus von uns hat. Denn er führt uns in die Wahrheit, die von Gott kommt. Er lässt mehr und mehr den üblen Geruch des alten Wesens von uns gehen. Und das, und ich glaube, dass wenn wir nicht uns selbst ausgeliefert sind, auch unseren Gefühlen oder unseren Entscheidungen, dann werden wir auch anziehend sein für Menschen. Ich glaube wirklich, dass das auch ein Zeugnis für andere ist, wenn sie sehen, dass wir nicht so leben, wie es uns gerade in den Sinn kommt, sondern dass wir uns immer wieder korrigieren lassen und in diesem Wohlgeruch bleiben, den der Heilige Geist in uns Menschen bewirkt. Und ich glaube, das ist wirklich was Anziehendes und wirkt auch auf unsere Umwelt. Unsere Selbstgerechtigkeit soll nicht zum Himmel stinken. Er ist der Helfer, der Tröster und unser Beistand. Er leitet unsere Gedanken und unsere Worte. Das ist das wichtigste Werk des Heiligen Geistes, uns immer wieder auch zu reinigen und uns unsere Sündhaftigkeit vor Augen zu führen. Er macht uns klar, wie nötig wir den lebenslangen Prozess haben, in Jesus und in seinem Wort zu bleiben. Der Heilige Geist führt uns in die Gegenwart Jesu. In Psalm 16, Vers 8 sagt David: Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Drei Schritte dahin sind wichtig. Lobpreis, Gott in seiner Größe immer wieder anzubeten, ihn zu sehen, ihn zu bewundern als der, der er ist, der Herr dieser Welt. Und wie immer wieder auch zu erkennen, wie wichtig wir Gott sind. Nicht nur er soll uns wichtig sein, er hat uns zuerst geliebt und er ist derjenige, der uns immer wieder auch zeigt, du bist mir wichtig, ich gebe dir Zeichen meiner Liebe und gebe dir Zeichen der Geborgenheit, die du nur in mir erfahren kannst. Und Dankopfern ist auch eins, was uns immer wieder nah zu Jesus bringt. Dankopfern, auch wenn wir denken, ich habe gerade gar nichts zu danken, aber dann auch uns immer wieder das bewusst zu machen, dass Jesus uns als seine Kinder angenommen hat. Und es gibt genug Grund zu danken, wenn wir nur auch unsere Gedanken immer wieder neu dahin motivieren, auch für das zu danken, was uns gerade nicht bewusst ist. Also in Gott, bei Gott ausharren, führt uns zum Heil Gottes. Und der dritte Punkt, wir beginnen zu lieben. Also es geht nicht spurlos an uns vorüber. In 1. Johannes 4 lesen wir, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, und uns von unserer Schuld freizusprechen. Wir haben einen Vater, der uns liebt, wie ein Vater seine Kinder lieben soll. Bedingungslos und unveränderbar. In Anführungsstriche habe ich hier geschrieben, ja, diese Liebe ist gnadenlos, also die hört nie auf. Dazu, also voller Gnade eher, wir würden sagen gnadenlos, dass wir einander lieben lernen. Von unserer Natur aus sind wir Menschen, die sich um sich selbst drehen und sind nicht darauf bedacht, das anderen so zu zeigen und wie Gottes Wille ist, sie zu lieben, sondern wir scheitern oft an der Liebe, weil wir hochmütig sind oder weil wir Minderwertigkeitsempfindungen haben oder weil wir verletzt sind und haben solche Muster gar nicht erkannt, die wir ständig leben. Also ich glaube, dass wir von vielem betroffen sind, vom Perfektionismus, von gesundheitlicher Störung, Pessimismus, übertriebener Optimismus. Ich degradiere andere oft, um mich aufzuwerten in Gedanken und Taten. Paulus schreibt an die Korinther, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Er muss es nicht jeden Tag neu werden, er ist eine neue Kreatur und das macht den Unterschied. Die Erfahrung mit uns selbst lehrt und beschert uns was anderes. Die neue Kreatur lebt immer noch in uns, die alten Verhaltensweisen ploppen immer wieder auf. Wir sind Sklaven der sündigen Verhaltensmuster. Wir verletzen die Schwester, den Bruder. Und in der Apostelgeschichte ruft Petrus den Leuten zu, ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu. Und in seinem Brief, und er sagt noch weiter in einer anderen Stelle, nachdem ihr euch nun Christus zugewandt habt und ihm gehorcht, könnt ihr einander aufrichtig lieben. So handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Diese aufrichtige Bruder- und Schwesterliebe wächst durch Gehorsam und Handeln. Das wird immer wieder ein neuer Kampf, den bestehen wir nur, wenn wir wahrhaftig vor uns selbst, vor den anderen und auch vor Gott bleiben. Das ist nicht im Schnelldurchgang geschafft. Das macht dir die Verhaltensweisen, die dich trennen von Bruder oder Schwester, bewusst. Bring dich mit ihnen zu Jesus hin. Er ist der Einzige, der das heilen kann. Du darfst die Schuld derer, die dich verletzt haben oder die du verletzt hast, vor Jesus bringen und immer wieder auf ihn schauen, auf seine Art zu vergeben. Letztlich ist es Gott, der an uns handelt, wenn wir uns ihm hinhalten. Und sein Wort soll immer wieder neu zu dir sprechen und dir sagen, du bist in mir geborgen. Die Gedanken, die aus deinem stolzen Menschsein, Autonomsein stammen, kannst du immer wieder zu Gott im Gehorsam bringen. In seinem Buch »Pardon, ich bin Christ« schreibt C.S. Lewis, solange wir in Stolz und Hochmut verharren, können wir Gott nicht erkennen. Wir können ihn kennen, aber nicht erkennen. Der Stolze schaut immer auf Menschen und Dinge herab, aber solange wir nur herabschauen, können wir nicht sehen, was über uns ist. Wir können Gott niemals erkennen, solange wir hochmütig sind. Also wenn wir Gott nicht erkennen in unserem Hochmut, wie viel weniger können wir die Schwester, den Bruder erkennen und ganzheitlich lieben lernen, obwohl wir sie kennen. Nur wenn wir bei Jesus treu bleiben und die Dinge im Gehorsam tun, die wir aus seinem Wort erkannt haben, dann werden wir fähig werden, immer wieder auch uneingeschränkt zu lieben. Auch das, was uns unsympathisch ist beim anderen oder auch mit darüber zu sprechen, immer wieder zusammenzukommen in der Liebe Jesus. An Jesus bleiben, dann werden wir unsere Schuld bekennen, weil wir wissen, er liebt uns und weil er uns zuerst geliebt hat, lasst uns auch lieben. Kämpft den guten Kampf des Glaubens und in diesem Kampf üben wir uns im Hören, im Handeln, im Treue und Gehorsam. In Jesus bleiben lässt uns unsere eigene Wirklichkeit immer mehr erkennen. Und in ihm bleiben lässt uns auch immer mehr seine Gnade und seine Barmherzigkeit begreifen. Wir sind unvollkommene Menschen, eine Mischung von Leben und Tod, von Licht und Finsternis. Gott allein ist gut, sagt Jesus. Es gibt keine vollkommene Gemeinde, keinen vollkommenen Ehemann, Ehefrau, keine vollkommenen Kinder, keine vollkommenen Eltern. Um das zu akzeptieren, brauchen wir wir brauchen Demut, um unserer Unvollkommenheit an dem vollkommenen Gott zu bleiben. Er heilt, lässt uns wachsen, in der Liebe gibt uns auf dem Weg das Öl seines Heils in unsere Lampen, dass wir nicht kurz vor dem Ziel im Dunkeln stehen. Er wird uns nicht zuletzt immer wieder aufs Neue motivieren, dass wir von ihm und durch ihn erfahren haben und dass wir uns zu ihm halten. Denn er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen. Wie soll er das bewirken, wenn die anderen das an uns nicht sehen und auch nicht spüren können, wie der Massa in unserer Geschichte, der sich auf jede Reise gut vorbereitet hat, nur nicht auf seine letzte Reise in den Himmel. Ich bete. Ich bitte für uns alle, Jesus, um Gnade, um Erbarmen und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, damit wir in Gottes Wahrheit und in seiner Liebe bleiben können. Amen.